Herzlich willkommen im Tatort Leben. Tatortreiniger Marcel Engel nimmt dich mit. Erfahre, was wir von den Toten lernen können. Herzlich willkommen zu Todesursache.
Hallo und herzlich willkommen hier in meinem Podcast Todesursache, heute mit einem sehr speziellen Gast. Er wird sich gleich selber vorstellen und was mir dabei wichtig ist, ich möchte, dass ihr diesen Mensch vielleicht mal auf der Ebene kennenlernt und euch selber die Chance gebt und ihm die Chance gebt, vielleicht mal seine Sichtweise der Dinge so zu schildern, die außerhalb von gewissen Formaten liegen, die dann mit einem persönlichen Eigeninteresse vielleicht ein anderes Bild von dem zeigen, was Jens in den letzten Jahrzehnten wirklich erlebt hat und vor allen Dingen, was ihn heute als Mensch ausmacht. Also an der Stelle herzlich willkommen, lieber Jens. Jens Söhring ist bei mir heute in Todesursache. Jens, für Menschen, die jetzt deine Geschichte noch nicht kennen, sei doch mal so nett, du wirst sie hunderte Male schon erzählt haben, weil sie eben so bemerkenswert ist. Aber lass uns doch mal so von Anfang an daran teilhaben, was ist passiert und warum ist deine Geschichte so besonders und wertvoll, vielleicht aus der Perspektive des Tatortlebens.
Das ist natürlich ein sehr schönes Bild, gerade für mich und meiner Vergangenheit, der Tatort Leben. Vor 40 Jahren, 1985, war ich 18 Jahre alt. Ich war hochbegabter Stipendiat an einer amerikanischen Elite-Universität. Und die Eltern meiner damaligen Freundin wurden auf ganz grausame Art und Weise ermordet. Etwas mehr als ein Jahr später wurden meine Freundin und ich verhaftet. Ich gestand die Tat. Ich kam 3 Jahre lang unter Androhung der Todesstrafe. Das wurde dann vom Europäischen Gericht weggemacht, denn wir wurden in England verhaftet. Ich verbrachte 3 Jahre in Auslieferungshaft. Dann kam ich 1990 in Amerika vor Gericht und erklärte, dass mein Geständnis tatsächlich ein falsches Geständnis gewesen war, um die tatsächliche Täterin vor der Hinrichtung im elektrischen Stuhl zu schützen, damit sie nicht diesen grausamen Tod sterben muss. Ich dachte, ich konnte das tun, weil mein Vater deutscher Diplomat war. Und ich dachte, ich hätte einen gewissen Schutz durch seinen Diplomatenstatus, dass ich tatsächlich in ein deutsches Jugendgefängnis kommen würde, für eine Tat, die ich nicht begangen habe. Das haben die Geschworenen mir nicht geglaubt. Ich wurde verurteilt und verbrachte dann weitere 30 Jahre im Gefängnis, bis ich entlassen wurde. Zum Ende meiner Haftzeit kamen immer mehr Unterstützer dazu. Am wichtigsten waren die verschiedenen Kriminalbeamten, die sich den Fall nochmal neu angesehen haben. Und sogar der ursprüngliche Chefermittler im Fall hat die Seiten gewechselt und hat dann den Gouverneur gebeten, mich unschuldig zu erklären. Das hat er nicht getan. Er hat mich dann nur auf Bewährung entlassen, ohne Anerkennung meiner Unschuld. Das war 2019. Das war bitter für mich, denn ich hatte jahrzehntelang dafür gekämpft, dass meine Unschuld anerkannt wird. Und wenn man selbst den Chefermittler überzeugt, würde man denken, das würde für den Gouverneur reichen, hat es aber nicht. Ich wurde dann abgeschoben nach Deutschland und lebe seit 5 Jahren hier und arbeite als Coach und als Redner und Schriftsteller.
So, das war wirklich eine sehr, sehr starke Zusammenfassung. Erstmal vielen Dank dafür. Und ich glaube, wenn man die Geschichte so hört, dann könnte sie aus jeder Kriminalautorenfeder stammen. Das ist aber dein Leben gewesen. Was mich, wie ich diese Geschichte gehört habe, sehr interessiert hat, war so eigentlich, wie diese Beziehung zustande kam. Wie warst du da? Was warst du für ein Mensch? Du hast gesagt 18 Jahre. Wie warst du im Leben aufgestellt und wie war die Gefühlsebene zu dieser Frau?
Ja, also mein Vater, habe ich ja erwähnt, war deutscher Diplomat. Ich war also sehr geschützt aufgewachsen an Privatschulen und so und kam dann mit diesem hochbegabten Stipendiat an eine Elite-Universität. Und da war sie auch Studentin. Sie war 2,5 Jahre älter als ich. Und Im Gegensatz zu mir hatte sie sehr viel von der Welt gesehen, war mal von zu Hause ausgerissen mit ihrer Freundin und 1,5 Jahre lang in Europa rumgetrampt und so. Sie war attraktiv auf eine ungewöhnliche Art und Weise. Sehr viele Menschen an der Uni, sehr viele Kommilitoninnen und Kommilitonen waren in sie verknallt. Ich auch. Aber dann entschied sie sich seltsamerweise, und das hätte ich hinterfragen müssen, für mich eine seltsame Wahl. Denn ich war damals wirklich ein typischer Nerd. Man muss sich mich vorstellen, ein bisschen so wie Sheldon Cooper auf der Big Bang Theory. Das ist jetzt etwas, was man kennt. High IQ, Low EQ. Sehr hohe Intelligenz zusammen mit sehr niedriger emotionalen Intelligenz, also sehr unreif. Ich hatte noch nie eine Freundin gehabt. Ich wusste so gut wie gar nichts vom Leben, aber ich war unfassbar schlau. Ich war so der Typ, den jeder gehasst hat. Ich saß immer in der ersten Reihe und wusste immer alles, nicht? Der Typ war ich. Und ausgerechnet mich hat sie ausgesucht, und das hätte ich hinterfragen müssen. Warum würde so eine welterfahrene, schöne Frau sich so einen Typen wie mich aussuchen, wenn sie doch wirklich jeden anderen haben könnte? Jo. Aber ich dachte, ich hätte das 6 am Lotto gezogen und war dann auch 3,5 Monate lang sehr glücklich mit ihr, bis zu dieser schrecklichen Nacht, in der ihre Eltern ermordet wurden. Und ja, wir waren zu dem Zeitpunkt tatsächlich nur 3,5 Monate lang in einer Beziehung. Aber ich empfand diese 3,5 Monate als sehr glücklich. 30 Jahre später im Gefängnis bekam meine Anwältin einen ganzen Stapel Brief- und Tagebücher. Umstände sind jetzt nicht so relevant, aber echt. Da hat sich herausgestellt, dass Elizabeth, meine Freundin damals, mich von Anfang an betrogen hat. Die hat mich also nie geliebt. Ich lebte damals schon in einer Scheinwelt, wo sie mir die Liebe vorgespielt hat und ich dumm genug war, das zu glauben.
Also wirklich eiskalte Berechnung.
Eiskalt, eiskalt. Die beiden haben diese Brief- und Tagebücher. Das war mit einem anderen Mann. Ja. Die haben auch über mich geschrieben, so verächtlich. Ja. Also die fand mich nicht schön, gut, so was auch immer. Die war nicht in mich verliebt.
Okay,
Gar nicht.
hat sich also auch richtig mit ihrem Partner, mit diesem Partner ausgetauscht über dich und
Ja.
alles mögliche. Man kann sich's vorstellen. Das hast du 30 Jahre später erfahren, oder?
30 Jahre später, 2000, diese Briefe und Tagebücher mit diesem anderen Mann waren von 1984 tatsächlich bis 1990. Die waren auch sehr viel länger in Kontakt mit ihm als mit mir, denn mit mir hat sie die Beziehung 1987 abgebrochen. Und da steht sehr viel über die beiden natürlich drin und auch ihre verschiedenen sexuellen Abenteuer. Auch verächtliches Zeug über mich halt in diesen Briefen. Aber die bekam ich erst 30 Jahre später im Gefängnis, bekam meine Anwältin die.
Eine Frage, die sich da für mich aufwirft, hattest du vielleicht, man hat 30 Jahre lang Zeit und natürlich muss man auch irgendwie einen geregelten Alltag finden, um wahrscheinlich an sowas auch nicht zu zerbrechen. Ersten Wochen, Monate und so weiter, kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu, deiner Gefühlsebene oder deiner Gedankenebene. Was mich wirklich so interessiert, nach 30 Jahren, wenn dann der Korken platzt, ja, wenn der Korken aus der Flasche schnallt und man etwas bestätigt bekommt, was man vielleicht sowieso in der Annahme hatte oder halt auch nicht, das kannst du dir gleich nochmal erzählen. Wie bist du damit umgegangen? Weil ich meine, es hat ja zur Folge gehabt, dass 30 Jahre lang man sich vielleicht auch selber eine Schuldzuweisung gibt, ne? Aus Liebe ein Geständnis abzugeben und dann zu sagen, ich habe dadurch mein Leben weggeworfen, in der anderen dessen, ich habe vielleicht einen diplomatischen Schutz, das hast du ja eben erklärt. Wie war das für dich?
Also 2014, als meine Anwältin diese Briefe bekam, dachte ich eigentlich, ich hätte mit der Sache mehr oder weniger abgeschlossen. Und fand dann heraus, dass sie mir trotzdem immer noch nach 30 Jahren wehtun konnte, weil ich das halt nicht so erwartet hatte. Nach unserer Verhaftung habe ich mit Psychiatern gesprochen. Es ging darum, die Anklage herabzustufen von Kapitalmord mit der Todesstrafe auf Totschlag wegen verminderter Schuldfähigkeit. Also musste ich mit Psychiatern reden. Okay? Und die haben mich auf den Gedanken gebracht, dass alles Zeug, was sie mir erzählt hatte, vielleicht gar nicht stimmt. Und so entwickelte sich etwas in mir, wo ich in diesen ersten Jahren der Haft, in der zweiten Hälfte der 80er Jahre, aus dieser Sache wieder rausgekommen bin. Ja? Aber natürlich ist das ein Prozess. Und es war nicht vollständig und abgeschlossen. Zum Beispiel bei meinem Prozess war ich definitiv nicht mehr verliebt in sie, aber ich hatte immer noch die Hoffnung, dass sie bei meinem Prozess die Wahrheit sagen würde. Hat sie dann natürlich nicht getan. Das war 1990. Und in den Jahren danach hat sich natürlich bei mir sehr viel Selbsthass entwickelt. Wie konnte ich nur so dumm sein, die Polizei zu belügen, für eine Frau, die bereit ist, vor Gericht gegen mich auszusagen, also mich offensichtlich nicht liebt? Ja. Und da habe ich mich so richtig in Selbsthass reingesteigert, besonders in den 90er Jahren, bis ich dann im Jahr 2000 habe ich angefangen, regelmäßig zu meditieren. 2 Stunden am Tag, dreimal 40 Minuten. Und in der Meditation kommen solche Dinge wie Selbsthass hoch und die bearbeitet man dann. Und da konnte ich mich also befreien von diesem Selbsthass. Aber das hat Jahre gedauert. Und genau, Ende der 2010er, so 2009, 2010, fühlte ich mich eigentlich befreit von diesem Selbsthass und dachte, ich hätte jetzt, das war zu diesem Zeitpunkt 24 Jahre nach unserer Verhaftung, hätte damit abgeschlossen. Ja? Aber dann vergehen eben noch mal 3, 4 Jahre und im Jahr 2014 kommen dann diese Briefe und ich finde heraus in mir selber, ich habe tatsächlich doch noch nicht damit abgeschlossen, denn es tut weh. Es tut weh herauszufinden, dass sie mich nie geliebt hat. Ich hatte mir irgendwo in einer kleinen Ecke meines Geistes diese Hoffnung bewahrt, dass zumindest diese ersten 3 Monate zwischen dem Beginn unserer Beziehung und der Tatnacht, ich hatte irgendwie gehofft, dass diese ersten 3 Monate vielleicht doch ein bisschen echt waren. Aber selbst diese 3 Monate waren nicht echt. Es war alles nur Lug und Trug. Und das fand ich dann 2014 heraus. Und es hat wehgetan. Es hat wehgetan.
Eine Wahnsinnsgeschichte. Ich habe mir persönlich ganz, ganz viele Gedanken vor unserem Interview gemacht. Was frage ich dich alles? Was sind Dinge, die dich beschäftigt haben könnten? Und jetzt, wo du es erzählst, wird das für mich aber auch noch mal viel, viel klarer. Dieses Bild, du hast es schön umschrieben. Du bist hochbegabt, bist hochintelligent und hast vielleicht noch nicht die emotionale Entwicklung durchlaufen, wirst dann in eine extrem emotional feindliche Umgebung gezwungen, nämlich in ein Gefängnis, wo man mit Sicherheit sagen darf, da gibt es einfach gewisse Gesetzmäßigkeiten, es gibt Regeln, die durch die Justiz vorgegeben sind, aber jedes Gefängnis hat auch seinen eigenen Mikrokosmos. Und dieser Mikrokosmos besteht mit Sicherheit darin, dass Menschen, die eine gewisse physische Stärke haben und eben es schaffen, durch Rhetorik in Verbindung mit Intelligenz auch gut klarzukommen. Ich glaube, diese zwei Kandidaten gibt es und alle anderen sind einfach da. Würden wir das mal darauf reduzieren? Jetzt meine Frage an dich: Wie hat sich das denn für dich oder wie hast du es geschafft? Ich weiß, dass du da Großartiges geleistet hast in den Jahrzehnten. Das hört man ja auch heute und deshalb bist du ja auch als Coach unterwegs. Wie hast du es geschafft, eben mit deiner Typografie, mit deiner Genetik, so in diesem Gefängnis nicht nur zu überleben, sondern bestmöglich aus der Sache rauszukommen? Kannst du auch gerne gleich noch mal tiefer zu einsteigen. Natürlich wird die Menschen draußen und mich einschließlich alles das interessieren, was wir uns so ausmalen, was wir aus Filmen kennen. Und jetzt ist es so, es ist dein Lebensfilm gewesen. Das ist Realität gewesen. Das war 3 Jahrzehnte, über 3 Jahrzehnte dein Alltag. Ja? Gewalt, eine ganz harte Hierarchie, Sexualität auch ein Riesenthema, die Angst vor Vergewaltigung und alle diese Dinge. Und jetzt nochmal, du stehst als junger Mann da, hast eine unglaubliche Last gerade auf den Schultern und zu diesem ganzen Bewältigung dieser Probleme, die du vorher auch alle nicht kanntest, ja, musst du dich persönlich noch in irgendeiner Form an dem abarbeiten, dich in deiner emotionalen Entwicklung eigentlich neu aufzustellen. So, jetzt, ich würde gar keine Fragen stellen. Erzähl uns doch mal so ein bisschen vielleicht, wie war es in den ersten Tagen, wie du reinkamst? Wie hat sich das entwickelt? Was gab es vielleicht für prägende Erlebnisse, Dinge, die du mit rausgenommen hast und wo du sagst, das ist was, das trägt mich durch mein ganzes Leben und wird auch anderen Menschen weiterhelfen, wenn ich ihnen diese Geschichte des Lebens dazu erzähle.
Also, sehr gute Einführung, Dankeschön dafür. Lass mich sagen, also so als Überbau und Einführung. Ich arbeite tatsächlich als Online-Coach, aber auch präsent, mache auch Präsenz-Coachings zum Thema Resilienz und toxische Beziehungen, denn das haben wir ja gerade angeschnitten. Meine Beziehung zu Elizabeth Hazen war so ungefähr die toxischste, die es je gegeben hat. Naja, es gibt viele toxische Beziehungen und in meiner Arbeit als Coach habe ich auch andere schlimme Beziehungen miterleben müssen, dürfen. Was für mich wichtig ist heute, ja, in meinem jetzigen Leben, ist, dass das, was ich mir angeeignet habe im Gefängnis, um das alles zu überleben, ja, kann ich jetzt an andere Menschen weiterreichen. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, denn die 33 Jahre sind weg. Ja, ich habe meine gesamten 20er, meine gesamten 30er, meine gesamten 40er Jahre verloren. Ja, das sind die schönsten Jahrzehnte des Lebens eigentlich. Karriere, Aufbau, Familie gründen, habe ich alles nicht, Studium habe ich alles nicht machen können. Das kann man als schwarzes Loch sehen, als reinen Verlust. Und es ist natürlich auch ein Verlust. Aber wenn ich das nehmen kann und daraus Lektionen ziehen kann, die ich an andere weiterreichen kann, um ihre Leben besser zu machen, dann hat das auch einen Wert. Direkt vor unserem Interview heute hatte ich ein Coaching mit einer Klientin in den Vereinigten Staaten. Und das bedeutet mir etwas. Es bedeutet mir nicht nur etwas in dem Sinne, dass ich meinen Lebensunterhalt verdienen kann, ja, trotz dieser Vergangenheit, sondern ich kann halt auch Menschen helfen mit dem, was ich erlebt habe und was ich daraus gezogen habe. Das nennt sich Resilienz. Resilienz ist natürlich ist ja ein Wissenschaftszweig in der Zwischenzeit. Es gibt die klassischen 7 Säulen der Resilienz. Ich habe die ein bisschen wegen meinem Lebensweg justiert, Fine-Tuning sozusagen, angepasst, weil ich, sagen wir mal, eine etwas kämpferische Fassung der Resilienz brauchte. Aber das lehnt sich natürlich alles an Viktor Frankl und seinem fantastischen Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen. Viktor Frankl war ein Wiener Psychiater, der 3 Jahre lang im KZ war und darüber geschrieben hat, dass das Wichtigste im Leben ist, den Sinn zu finden und zu identifizieren. Das nannte er Logos vom Griechischen. Und wenn man einen Sinn hat, wenn man ein Ziel hat, auf das man hinarbeiten kann, wenn man etwas hat, wofür man kämpfen kann, kann man fast alles ertragen. Und ich will mich jetzt nicht gleichsetzen mit ihm. Natürlich ist das KZ viel schlimmer als das, was ich erlebt habe. Der amerikanische Strafvollzug ist nicht ohne. Ja? Und ich war in 2 Supermax-Gefängnissen, zusätzlich zu den, glaube ich, 4 normalen Gefängnissen oder 5 normalen Gefängnissen, Hochsicherheitsgefängnissen. Es ist nicht vergleichbar. Aber beides ist schrecklich, auf unterschiedliche Art und Weise. Und ich habe das überlebt, weil ich immer ein Ziel hatte, für das ich kämpfen konnte. Und das hat meinem Leben Sinn gegeben und das hat mein Leben strukturiert. Und Deshalb habe ich auch die Hoffnung nicht verloren, außer einmal für 3 Monate im Sommer 2009. Aber das ist nicht schlecht, wenn man 33 Jahre lang nicht die Hoffnung verliert, aber 3 Monate zwischendurch mal kurz. Schon ganz gut. Ja, darum geht's. Sinn finden. Sinn finden. Und den hatte ich. Bei mir ging es darum, gab es eigentlich 2 Phasen, ja. Die ersten 3,5 Jahre war ich in Auslieferungshaft. Wir wurden verhaftet in England. Da war ich 3 Jahre und 8 Monate. Nein, Verzeihung, es war 3 Jahre. Ich war 3 Jahre, 8 Monate in England im Gefängnis, aber ich war 3 Jahre lang unter Androhung der Todesstrafe in Auslieferungshaft. Und das war eine ganz andere Situation für mich, psychologisch, spirituell, ja. Denn meine Anwälte haben mir gesagt, sie könnten mir nicht helfen. Ich würde mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit sterben. Und zu dem Zeitpunkt bestand der Sinn meines Lebens darin, ich hatte mir ein Bettlaken besorgt und daraus ein Seil gemacht. Ich wollte mich unbedingt selber umbringen, bevor die Amerikaner mich hinrichten können. Das war der Sinn meines Lebens damals. Ich wollte den Amerikanern, ich wusste, ich musste sterben. Aber ich, und das ist das auch etwas, was in meinem Coaching immer sehr wichtig ist, Selbstwirksamkeit, ja. Ich konnte den Amerikanern die Freude nehmen, mich zu töten. Und deshalb war es mir so wichtig, dass ich mich noch gerade rechtzeitig vor der Auslieferung erhänge. Das war der Sinn meines Lebens dann, damals, in diesen ersten 3 Jahren. Und dann kam die Auslieferung, kam nach Amerika.
Ganz kurz, Jens. Ganz kurz. Wenn ich da ganz kurz nochmal nachhaken darf.
Ja, bitte.
3,5 Jahre wachst du jeden Morgen auf und überlegst dir, selbstbestimmt abzutreten, bevor du auf dem elektrischen Stuhl oder wie auch immer die
Richtig,
Tötung der
elektrischer
Justiz in
Stuhl.
Amerika, die dann vollzogen wird, stirbst. Jetzt sitzt du hier. Erklär doch mal den Leuten, warum du es nicht gemacht hast. Jetzt könnte jeder sagen, und es gibt ja viele Menschen auch, die sehen dein Leben, den Fall sehr kontrovers. Und ich will gleich an der Stelle vielleicht eins mal einbinden. Mir ist immer ein ganz persönliches und wichtiges Anliegen dabei. Die haben dein Leben nicht gelebt. Die waren nicht dabei. Und jeder darf sich seine Meinung bilden, aber das sollte ein respektvoller Umgang miteinander sein. Die Dinge, die du heute aufzeigst, sind die Dinge, die ich persönlich sehen will. Und die sind völlig abgelöst von dem, dass ich darüber urteile oder den Wahrheitsgehalt in deine Aussagen prüfe, weil du wirst mit deinem Leben, gehst du raus, du hast das öffentlich gemacht, das war ein sehr öffentlicher, kontroverser Fall, ja, über Jahrzehnte hin wurde ja auch für dich gekämpft und, glaube ich, auch an anderer Stelle dagegen. Und du kennst diesen ganzen Ping-Pong, der Verurteilung, du kennst, dieses Verurteilen und Bewerten. Und nochmal ein wichtiger Punkt, wenn du über solche Sachen sprichst, mach das bitte dann immer, wenn du es auch möchtest. Aber wichtig wäre für mich nochmal, hast du zu viel Angst gehabt, diesen letzten Weg zu gehen? Oder war es immer
Natürlich.
glücklicherweise so? Also schlussendlich hat dich deine Angst im Leben gehalten.
Also, ich kann gleich noch was sagen zu dem Umgang mit dem Fall. Aber zu der Zeit in England, ja, war es zweifellos so, zu dem Zeitpunkt wurden Menschen von Europa noch ausgeliefert in die USA, um hingerichtet zu werden. Es war tatsächlich mein Fall, der die internationale Rechtsprechung geändert hat. Und er ist beim Europäischen Gericht für Menschenrechte super bekannt, dieser Fall Söring versus United Kingdom. Ja? Meine Anwälte dachten die ganze Zeit nicht, dass die das gewinnen können. Die waren fest überzeugt, sie werden es verlieren. Und deshalb war das Urteil wurde am 7. Juli 1989 gefällt. Das war eine riesengroße Überraschung. Es ging auch um die Presse, um die ganze Welt. Hatte keiner erwartet. Und ich auch nicht. Wir hatten alle gedacht, dieses Urteil wird gegen mich gefällt und direkt danach wollte ich mich umbringen. Tja, und dann kam eben dieses Überraschungsurteil und okay, offensichtlich werde ich nicht sterben, ich werde mich nicht erhängen müssen, aber bis zu dem Zeitpunkt ging es darum, in meiner Gedankenwelt, und es war auch realistisch, ja, ich werde sterben, aber ich kann immer noch entscheiden, wann und wie, ja. Entweder lasse ich die Amerikaner mir das antun oder ich tue es selber mit dem Seil, mit diesem aus dem Bettlaken. Nicht? Und so war das. Jo. Und dann kam halt diese zweite Phase, wo ich dann ausgeliefert wurde, es kam der Prozess. Und jetzt kann ich kurz ansagen, das war der zweite Prozess in der Geschichte der Vereinigten Staaten, der live von Anfang bis Ende im Fernsehen übertragen wurde.
Wow.
Der erste Prozess war tatsächlich der Menendez-Brüder-Prozess an der Westküste. Viele Leute kennen diesen Fall.
Ja.
Ja? Meiner war der zweite, der war an der Westküste, zur Ostküste. Ja, also die waren an der Westküste, ich war an der Ostküste. Und es war ganz klar, dass die Anwesenheit von Kameras und diese ganze Zirkusatmosphäre entschieden dazu beigetragen hat, dass es zu einer Verurteilung kam. Ohne diesen ganzen Zirkus wäre das sehr wahrscheinlich gar nicht passiert. Und deshalb war mir von Anfang an immer klar, die Medien haben mich reingebracht, dann muss ich auch über die Medien mich wieder rausholen. Und dazu gibt es jetzt in der Zwischenzeit Untersuchungen, ganz kurz ansprechen, ja. Das amerikanische Bundesjustizministerium hat Untersuchungen in Auftrag gegeben, denen zufolge zwischen 4,1 und 11,6 Millionen Menschen, 4,1% und 11,6% der Häftlinge unschuldig sind. Bei 2 Millionen Häftlingen, rund, ja, 1,9 und bisschen, also rund 2 Millionen Häftlinge, sind da Pi mal Daumen zwischen 100.000 und 200.000 unschuldige Menschen hinter Gittern. Das sind viel zu viele.
Ja.
Ja? Das System kann das gar nicht bearbeiten und niemand will daran arbeiten. Das ist einfach zu groß.
Hast du eine Erklärung? Hast du eine Erklärung, warum das so ist? Ich weiß, du beschäftigst dich ja auch viel
Ja,
mit der
also
Justiz wegen deinem eigenen Fall und auch im Nachgang, glaube ich, bist du da sehr aktiv.
ich habe ja auch Bücher darüber geschrieben im Gefängnis, aber jetzt zu dieser spezifischen Frage werde ich mal John Grisham zitieren. Das ist der Bestsellerautor, der davor aber Strafverteidiger war und erfolgreicher. Ja? Der hat sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Sein letztes Buch handelt von Justizirrtümern. Er sagt, das Grundübel des Justizsystems der Vereinigten Staaten ist, dass die Staatsanwälte und in den meisten, also die Leiter der Polizeibehörden, das sind die Sheriffs, und die Staatsanwälte und in den meisten Staaten auch die Richter, alle direkt vom Volk gewählt werden. Alle 4 Jahre wollen die ihren Job behalten. Und gerade in kontroversen Promi-Fällen müssen sie Ergebnisse liefern, aber nicht das richtige Ergebnis. Sie müssen das Ergebnis liefern, was die Wähler sich wünschen. Und da werden die Regeln und die Beweise zurechtgebogen. Wie es kracht. Das ist auch bei mir passiert. Unbestreitbar, definitiv. Beweise unterschlagen worden, ja, entlastende. Das passiert, weil sie wiedergewählt werden müssen. Und das ist verständlich auf irgendeine Art und Weise, ja. Und John Grisham sagt, das ist das Grundübel, warum es so viele Justizirrtümer gibt. Und weil es eben diese riesige Masse gibt von Menschen, zwischen 100.000 und 200.000 Menschen in diesem Gefängnissystem mit 2 Millionen Menschen, ja. Das zu bearbeiten kostet viel zu viel Geld und es bringt niemandem Wählerstimmen bei der nächsten Wahl. Also wird das Problem gar nicht bearbeitet. Ja? Aber irgendwie muss man sich dann rauskämpfen. Also habe ich natürlich Bücher geschrieben im Gefängnis und tausende Briefe geschrieben, alle möglichen Anträge. Ich habe alles getan, um aus der Masse der Unschuldigen rauszukommen, damit irgendjemand mir hilft. Nicht? Und das ist vollkommen normal, wenn man tatsächlich unschuldig ist. Das kann man durchhalten, wenn es eine Lüge gewesen wäre, 1, 2, 3, 4 Jahre vielleicht, aber nicht 33 Jahre. Und ich habe das 33 Jahre gemacht, denn ich war tatsächlich nicht. Und der große Unterschied am Ende war ja, dass diese wirklich vielen Ermittler, Kriminalbeamte in Virginia sich öffentlich auf meine Seite gestellt haben. Und das war letztlich das, was zu meiner Entlastung geführt hat. Denn auch Gouverneure entscheiden das immer auf einer politischen Ebene. Ja, das ist kein Justizvorgang. Das kommt nicht vor den Generalstaatsanwalt und ist auch nicht vor ein Gericht. Der Gouverneur entscheidet das. Ja, und er entscheidet immer auf der Grundlage, wie hilft mir das bei den nächsten Wahlen?
Genau,
Und da
vielleicht.
braucht er, da braucht ein Gouverneur in jedem Fall, nicht nur in meinem, die Unterstützung der sogenannten Law Enforcement Community. Ja, die Polizisten müssen mich unterstützen als Gouverneur, sonst kann ich den Typen nicht freilassen. Nicht?
Okay, vielleicht nochmal zur Erklärung für Menschen, die das nicht so wissen und das US-System bzw. das Justizsystem nicht kennen. Zum einen habe ich mal gelesen, es wird sowieso in der Verhältnismäßigkeit zur Einwohnerzahl in Amerika viel mehr verurteilt in Bezug auf eine Gefängnisstrafe. Ich weiß nicht,
Ja,
ob das richtig ist, aber das war
definitiv.
so. Und dann sagst
Zehnmal so viel. Zehnmal so
du,
viel.
zehnmal so viel, eine Wahnsinnszahl. Und jetzt ist ja der nächste Punkt, was du jetzt, glaube ich, um das, was wir vielleicht jedem nochmal verdeutlichen wollen, dass du die Chance hattest, über einen Gouverneur praktisch deinen Fall erneut aufzurollen. Oder was ist denn da so von der rechtlichen
Ja.
Seite her passiert?
Das Folgende, was ich dir jetzt erzählen werde, hört sich so verrückt an, dass du es mir nicht glauben wirst. In Virginia gibt es etwas, das nennt sich die 21-Tage-Regel. Das bedeutet, dass das Gericht die Zuständigkeit verliert nach 21 Tagen nach dem Verhängen des Strafmaßes. Und das geht dann nicht an irgendein anderes Gericht. Sie verschwinden einfach. Und das bedeutet, dass man 21 Tage nach dem Verhängen des Strafmaßes, also 21 Tage nach dem Ende des Prozesses, kann man nirgendwo neue Beweise einreichen. Gar nicht. Man kann den Fall, also wie du gesagt hast, neu aufrollen, kann man in Virginia nicht. Das geht nur in Virginia so. Diese Regel, diese 21-Tage-Regel gibt es nur in Virginia. Die wollen das so, ja. Es hört sich bescheuert an, aber so ist es. Deshalb kann man nicht vor Gericht gehen mit neuen Beweisen. Bei mir waren es DNA-Beweise oder auch die unterschlagenen Beweise, Luminol-Testung des Fluchtwagens, andere Sachen, ja, die unterschlagen wurden. Konnte ich nie vor Gericht bringen. Man kann nur zum Gouverneur gehen und sagen, bitte, 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 geben Sie mir ein Pardon, nennt sich das, eine Unschuldserklärung. Aber dafür bekommt man keinen Anwalt. Ich hatte Anwälte, aber die haben es umsonst gemacht, weil sie von meiner Unschuld überzeugt waren. Man bekommt keinen Anwalt. Man bekommt keine Akteneinsicht. Man bekommt nicht das Recht, die Gegenseite zu beantworten. Und man hat nicht einmal das Recht auf eine Antwort. Die allermeisten Pardon-Anträge bekommen nie eine Antwort. Ja? Denn es ist kein juristischer Vorgang. Das
Das
ist
ist eine Bittstellung sozusagen.
ist reine Bittstellung und ohne jede, da gibt es keine Regeln, wenn du diesen Beweisgrad erreichst, ja, beyond a reasonable doubt, über einen berechtigten Zweifel hinaus, ja, das ist vor Gericht. Gibt es bei diesen Pardons nicht. Man weiß gar nicht, was man sagen soll. Man kann nur hoffen, dass der Gouverneur zuhört. Und das tut er nur, wenn der Fall in den Medien ist. Man hat also gar keine andere Wahl, als zu den Reportern zu gehen und sagen, schreibt mal darüber, damit der Gouverneur sich damit überhaupt befasst.
Wahnsinn.
In Deutschland gibt es 42.000 Häftlinge. Virginia hat ein Zehntel der Bevölkerung von Deutschland. Deutschland hat 84 Millionen, Virginia hat irgendwie ein bisschen mehr als 8 Millionen.
Ja.
Virginia hat 60.000 Häftlinge.
Boah.
Also dieser kleine Staat mit 8 Millionen Häftlingen, hat mit 8 Millionen Einwohnern, hat mehr Häftlinge als Deutschland, was zehnmal so groß ist. Das muss man sich veranschaulichen, was das für ein Justizsystem ist. Das kann gar nicht alles so stimmen.
Ein Wahnsinn. Und die Virginia, weil dort die vermeintliche Tat stattgefunden hat?
Ja, genau.
Okay. Und respektive ziehe ich jetzt so den Schluss daraus, wäre die Tat an einem anderen, in einem anderen Bundesstaat stattgefunden, wäre deine Unschuld wahrscheinlich sehr viel früher.
Jeder Bundesstaat ist anders und es kommt darauf an, von welchem Bundesstaat du meinst. Aber hier in Deutschland hat sich tatsächlich ein deutscher Richter sehr intensiv mit dem Fall befasst. Das war der Präsident des Landgerichts Hannover, Dr. Ralf Giesrübe, der hat auch einen Podcast gemacht. Und über 10 Folgen, glaube ich, hat er dann am Ende gesagt, in Deutschland hätte er, wenn dieser Fall in Deutschland vor Gericht gekommen wäre, er hätte mich nicht schuldig erklärt aufgrund von Zweifeln, also mangelnder Beweislage. Nicht erwiesene Unschuld, sondern Mangel an Beweisen. Und das ist, glaube ich, für Deutschland relevanter.
Das
Was
war
sagt ein deutscher Richter
Todesursache, der
dazu?
Podcast mit Tatortreiniger Marcel Engel.
Jeder Bundesstaat ist
Was kann
anders.
Marcel für dich
Und
bereinigen?
tatsächlich, ich
Melde
glaube, ein
dich oder
anderer
klick dich durch
Wahlkreis
auf
innerhalb
marcelengel.com.
Virginias hätte
Abonniere
möglicherweise
den
auch anders
Podcast
entschieden.
und du kommst für keine Folge zu
Ja,
spät.
das ist sehr, sehr regional und lokal. Und wo das alles stattfand, dieser Wahlkreis war sehr, sehr ländlich. Das war ein Städtchen mit 3000 Einwohnern. Die hatten also eine Dorfpolizei. Ja, das ist sehr schön dort. Das ist ein wunderschöner Teil des Landes. Ja, aber das sind jetzt nicht die super erfahrenen und hochbegabten und technisch versierten Ermittler, wie zum Beispiel in New York oder sowas. Ja, das ist die Dorfpolizei gewesen. Das ist ein ganz großes Problem in diesem Fall gewesen.
Das war Todesursache, der Podcast mit Tatortreiniger Marcel Engel. Was kann Marcel für dich bereinigen? Melde dich oder klick dich durch auf marcelengel.com. Abonniere den Podcast und du kommst für keine Folge zu spät.
Mobbing findet überall statt. In der Schule, am Arbeitsplatz, innerhalb der Familie und im Internet. Erfahren Sie in dem Kompaktbuch Ausgemobbt, wie Sie sich gegen Mobbing wehren und künftig vermeiden, zum Mobbing-Opfer zu werden. Ausgemobbt von Marcel Engel und Martin Zowak, überall im Buchhandel.